Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vogel-Podcast mit eurem Vorlogen Paul. Wir haben heute den 14. Januar und wieder einmal darf ich sehr dankbar sein, weil gestern Nacht hat es frisch geschneit bei uns. Die weiße Decke ist ungefähr 5 cm dick und das Naturschauspiel gestern Abend war absolut phänomenal, denn wir hatten ein Gewitter, ein lautloses Gewitter mit Blitzen und Wetterleuchten. Parallel dazu teilweise freier Himmel mit Sternschnuppen und leuchtenden Sternzeichen. Sirius hat geblinkt am Horizont und es war eine ganz besondere Stimmung nach diesem heftigen Wind und Sturm gestern. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich freue mich aufs Rausgehen und weiter den Spuren folgen. Ich war heute Morgen ganz kurz draußen und habe gesehen, da war viel Bewegung von Fuchs und Hase und Steinmarder und vielen anderen Tieren da draußen. Und bei diesem Spaziergang ist mir aufgefallen, dass unser Vogelhäuschen draußen voller Vögel ist. Aber diesmal, sobald der Schnee kommt, sind es weniger Finken. Dann ist plötzlich die ganze Futterstation belebt von verschiedensten Arten von Meisen. Und wir werden den Wintervogel Teil 3 heute fortsetzen und uns mal intensiver mit den Meisen beschäftigen, mit ein paar dieser Arten. Doch bevor wir zu den Meisen kommen, eine Antwort auf eine Mail, die ich bekommen habe vom Stefan. Der hat beobachtet bei sich in Leipzig, dass die Amseln, der Ringeltauben, Kohlmeisen, schreibt er, schon kräftig am Balzen sind bei ihm und speziell bei den Ringeltauben, nicht nur anhand der Rufe, sondern auch am Balzverhalten, also das Gehabe, das Anlaufen der Männchen von den Weibchen, Flugshows und so weiter. Und er fragt, ob das bei uns auf dem Land auch so ist oder ob das normal ist, dass das so früh im Jahr ist. Und ich habe mal einerseits bei uns drauf geachtet in den letzten Tagen und hier ist keinerlei Balzverhalten festzustellen bei den Tauben. Man hört sie wenig und von der Beobachtung her, man sieht sie zwar hier und da, aber es ist nicht so, dass da ein offensichtliches Balzverhalten schon im Gange ist. Und das scheint in den Städten anders zu sein. Und ich habe ein bisschen nachgeschlagen in der Literatur und tatsächlich ist es so, dass die Stadtringeltauben schon teilweise mitten im Winter mit der Balz anfangen und ihre Reviere besetzen. Auch bei den Rufen mir ist es neulich aufgefallen, da waren wir in Potsdam und da habe ich viele Kohlmeisen, Balzrufe gehört, was hier bei uns auf dem Land noch nicht so stark und doll zu hören ist. Ja, ich finde es spannend, woran kann das liegen? Vielleicht an den dichten Revieren, dass da eine höhere territoriale Konkurrenz herrscht. Oder an anderen Gründen, einfach, dass ein paar Grad wärmer ist in der Stadt und so. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist Stefan nicht der Einzige, dem das schon aufgefallen ist. Und man kann auch hier und da wieder was darüber lesen. Und es ist spannend, das zu beobachten. Auf jeden Fall zeigt es, wenn einem sowas auffällt, dass der Blick für die Vogelwelt sich auf jeden Fall schon geschärft hat. Und das freut natürlich den Phoologen. Die zweite Frage, die er hatte, war zum Waldkauz. Und zwar hat er bei sich beobachtet, dass der Waldkauz ein festes Revier hatte. Und dann haben sie ein totes Individuum gefunden in diesem Revier, das dann, oder ein verletztes, besser gesagt, das zu einer Vogelauffangstation gebracht. Dort ist es leider verstorben. Und bei Waldkäuzen ist das Geschlecht anhand nur des Vogels sehr schwer zu bestimmen. Von außen ist fast gar nicht möglich. Und daher wusste er nicht, welches Geschlecht es ist, hat aber danach weiterhin Rufe gehört, Balzrufe, also dieses Huhuhu vom Waldkauz. Und das zeigt ja eindeutig, wenn in diesem Revier nur noch ein Individuum zu der Zeit aktiv ist und diese Balzrufe zu hören sind, dann haben die wahrscheinlich dort das Weibchen gefunden und das Männchen ist noch aktiv. Und seine Frage war, ob ein neues hinzukommt oder wie die sich gegenseitig finden. Und das passiert relativ schnell, immer wieder, auch bei anderen Greifvögeln, auch bei Taggreifvögeln ist das der Fall. Wenn ein Partner stirbt, verstirbt, dann durch ihre Rufe, durch Anzeigen des Reviers, des Territoriums, durch Flüge bei den Taggreifvögeln, bei den Eulen hauptsächlich rufe, wird natürlich ein neues Weibchen angelockt. Und teilweise ist es so, dass neue Partner, egal ob Weibchen oder Männchen, fast schon darauf warten, weil es gibt immer wieder Individuen, die kein eigenes Revier abbekommen haben oder die keinen eigenen Partner abbekommen haben und eigentlich nur auf so eine Gelegenheit warten und die dann beim Schopfer ergreifen. Also es ist spannend, Stefan, von dir weiter zu hören, was sich tut in deinem Waldkauzrevier. Freut mich auch, dass du den Baum entdeckt hast mit der Höhle. Sei vorsichtig bei der Annäherung, dass du jetzt das Besetzen des Brutreviers nicht zu stark störst. Anhand der Rufe kann man auch eigentlich ganz gut einordnen, wo die Käuze sich gerade vermehrt aufhalten. Und ich bin gespannt, wie deine Geschichte weitergeht. Eine zweite Sache, bevor wir zu den Meisen kommen, die mir am Herzen liegt und die ich verbreiten möchte, ist ein Rotmilan-Projekt, das ein Vogelfreund Jasper, auf das er mich aufmerksam gemacht hat. Und dieses Rotmilan-Projekt hat sich zur Aufgabe gestellt, alle Brutpaare in einem Bundesland, im Bundesland Sachsen-Anhalt, zu kartieren. Das bedeutet, es finden dort 3 Begehungen im Jahr statt. Man geht also einmal hin, um zu gucken, wo sind überhaupt Horste, bevor das Grün draußen ist und die Horstbäume schwer zu entdecken sind. Danach gibt es eine sogenannte Besatzkontrolle. Also sind die Horste, die man vorher entdeckt hat, sind die auch besetzt? Und das Dritte ist dann zu schauen, wenn man weiß, ah, da war ein besetzter Horst und da war ein besetzter Horst, wie viele Jungtiere befinden sich im Nest? Und um das möglichst flächendeckend garantieren zu können, werden dort noch Freiwillige gesucht. Es gibt eine kleine Aufwandsentschädigung und eine ziemlich gute, detaillierte Erklärung auf deren Internetseite. Und wer entweder in der Nähe von Sachsen-Anhalt oder direkt in Sachsen-Anhalt wohnt, dem empfehle ich, sich das zumindest einmal anzuschauen, auf der Internetseite sich durchzulesen. Dort gibt es eine E-Mail-Adresse, bei der man Fragen stellen kann. Und auch die Methodik ist sehr genau und sehr detailliert erklärt. Es ist kein großer Aufwand und ein großer Nutzen für die Tierart Rotmilan. Und interessanterweise habe ich gerade in Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich gestern darüber nachgedacht, ah, ich werde auf jeden Fall darüber das zumindest kurz erwähnen. Dann habe ich gestern eine schöne Szene beobachten können. Wir mussten anhalten mit den Kindern am Straßenrand, weil da ein Spektakel am Himmel war, sind ausgestiegen. Es wehte ein eisiger Wind und dann haben wir erst einen Riesenvogel und einen Kleinvogel gesehen. Das war ein Seeadler, der von einem Kolkraben verjagt, verscheucht wurde. Das war schon spektakulär und nur 100, 150 Meter weiter segelte ein Rotmilan rum, die ja normalerweise Zugvögel sind, aber vermehrt auch in den letzten Jahren immer wieder Individuen hier überwintern. Und dann musste ich gleich an dieses Projekt denken. Ich habe mich auch eingetragen. Man übernimmt sozusagen Verantwortung für einen Quadranten, der eine überschaubare Größe hat. Und man kann natürlich auch mehrere Quadranten nehmen. Und wird sich um dieses kleine Stück Land kümmern, Daten sammeln, ein Jahr lang und leistet dann einen großen Beitrag zum Rotmilan-Schutz. Und die Internetseite, ich werde die auch nochmal in unsere Telegram-Gruppe oder in den Kanal stellen. Die heißt Heine Anum, also heineanum.de. Und wenn ihr auf dieser Seite seid, klickt ihr euch durch, geht auf Rotmilan-Zentrum und dann auf landesweite Rotmilan-Kartierung. Und dann findet ihr einen Reiter, der heißt Aufruf zur landesweiten Kartierung. Und dort wird das ganze Projekt nochmal detaillierter erklärt. Und bei Fragen kann man sich melden an die kann man etwas schreiben an die E-Mail-Adresse kartierung@rotmilanzentrum.de. Also ich hoffe, dass sich der ein oder die andere berufen fühlen, auch aus Berlin oder Leipzig, Sachsen-Anhalt. Es ist ein Tagesausflug, dreimal im Jahr dahin fahren und einen schönen Tag in der Natur verbringen und noch was sehr Sinnvolles tun. Und sollte sich jemand von euch entscheiden, ist es toll, wenn ihr mal Rückmeldung gebt, vielleicht von euren Erfahrungen oder von euren Fragen, die sich auftun, weil das garantiere ich euch, wenn ihr da unterwegs seid in der Landschaft, werdet ihr mit vielen tollen Fragen inspiriert und neugieriger als vorher zurückkommen. Gut, Dann schauen wir doch mal auf unsere zweite Gruppe der Wintervögel, die mehr als auffällig sind da draußen. Also die Meisen überhaupt, diese ganze Gruppe, das ist mir am Anfang sehr, sehr schwer gefallen, deren verschiedenste Rufe auseinanderzuhalten. Es hat lange Jahre gedauert bei mir und im Augenblick sind es ja vor allem Kontakt- und Warnrufe, die wir hören. Und ich finde es immer wieder sehr herausfordernd, die Meisen anhand der Rufe zu unterscheiden. Aber die tun es uns ja leicht, weil sie sich sehr gut zeigen, weil sie wenig scheu sind, sehr neugierig und oft auch in großen Gruppen unterwegs sind. Und ich glaube, die Meise, die wirklich jeder in unserer Bundesrepublik kennt, ist die Kohl- und die Blaumeise. Die beiden, die sich unterscheiden einmal durch ihre Größe. Die Kohlmeise ist so unsere größte Meise, würde ich sagen. Auch lauteste, häufigste, auffälligste. Ich glaube nicht, dass wir viel zu dem Aussehen der Kohlmeise sagen müssen. Nur vielleicht eine interessante Sache, die auch in den Vogelbüchern ganz gut erklärt ist, ist der schwarze Reißverschluss vorne an dem Bauch, dieser schwarze Strich, der über den gelben Bauch senkrecht verläuft. Wenn der etwas breiter und glattrandig ist, handelt es sich um ein Männchen. Und wenn der etwas schmaler und die Ränder etwas zerfaserter sind, dann habt ihr es höchstwahrscheinlich mit einem Weibchen zu tun. Darauf könnt ihr mal achten. Und auch individuelle Farbunterschiede, wenn viele Individuen am Vogelhaus sind oder irgendwo im Geäst unterwegs, sind schön zu beobachten. Dafür braucht man natürlich ein bisschen Geduld, weil die flink sind und sehr aktiv, schnell unterwegs und vielleicht auch ein gutes Fernglas. Und ja, die Kohlmeise ist ein super Vogelsprachevogel, also es lohnt sich definitiv, sich mit der Kohlmeise auseinanderzusetzen, genauso wie mit der kleineren Schwester, die Blaumeise, die der Kohlmeise obwohl sie ein bisschen kleiner ist und nicht in ganz so großen Trupps unterwegs wie die Kohlmeise, ist sie aber von ihrer, ich würde zwar fast Aggressivität am Futterhaus nennen, steht sie der Kohlmeise in nichts nach. Also ich habe mehrere Male schon erlebt, wenn die Blaumeise ihren Schwanz hinten auffächert, die Flügel so aufbreitet, ihre Nackenfedern hochstellt und dann laut schreit, um ihr Futter zu verteidigen und damit schon die ein oder andere Kohlmeise und auch andere Vögel in die Flucht geschlagen hat. Und trotzdem ist die Kohlmeise bekannt für ihre Aggressivität. Ja, es gab neulich in der Gruppe einen interessanten Artikel, der weitergeleitet wurde über Kohlmeisen, die andere Vögel töten und dann auch fressen. Da gab es verschiedene Studien zu. Und das hat mich erinnert an ein Video, das mein Freund Tim im letzten Jahr rumgeschickt hat. Er hat nämlich beobachtet, wie ein Wendehals mit einer Kohlmeise im Kampf sich so verheddert hat in trockene Gräser, dass sie sich dort von allein nicht mehr befreien konnten. Und da war die Aggressivität auch deutlich zu sehen, denn wer verletzt war, war der Wendehals, nicht die Kohlmeise. Der hatte einen blutigen Rücken schon und Tim kam gerade rechtzeitig, um ihn noch zu retten. Und ich habe mal auch geblättert in alter Literatur und eins meiner Lieblingsbücher ist das Buch Die Singvögel der Heimat vom Kleinschmidt vom Leipzig Verlag, Quelle und Meyer Verlag, den es auch heute noch gibt, von 1928, Erstauflage. Und selbst da heißt es schon, wie schreibt er, ihre Naschhaftigkeit verleitet sie manchmal, andere Vögel zu töten und ihnen das Gehirn auszufressen. Ja, also auch damals war das schon bekannt, die Aggressivität der Kohlmeise. Und wie gesagt, das ist häufig beobachtet worden. Und fand ich ganz interessant, ja, so ein kleiner Vogel, der so stark daherkommt. Ja, dann die Blau noch mal einmal kurz einen Gedanken zurück zur Blaumeise. Eine Motivation, sich doch intensiver mit der Blaumeise auseinanderzusetzen, ist auf jeden Fall für mich, war mein Vogel 2018, mein selbstgewählter Vogel 2018, so nochmal vermehrt und genauer darauf hinzuschauen, mehr über das Verhalten und die Art zu lernen. Weil für mich die Blaumeise der absolute Luftalarmspezialist ist. Die hat zwar auch diesen hohen Zieh-Alarmton, wie viele andere Vögel ja auch, Amsel, Rotkehlchen und die Liste ist lang, aber sie zeigt aus meiner Erfahrung fast alles an, was sich irgendwie durch die Luft bewegt, was etwas größer ist als Amsel, also so dann Sperber, Ringeltaube, sogar Krähen zeigt sie an, aber dann benutzt sie manchmal nicht das hohe Zieh, sondern benutzt ihren Gesang, der dann intensiver und schneller vorgetragen wird und dadurch bekannt gibt: Halt, Achtung, Vorsicht, da fliegt etwas durch die Luft. Die ist sehr, sehr, sehr wachsam, diese kleine, wunderschöne Meise mit ihrem azurblauen Scheitel obendrauf. Ja, die Meisen sind auf jeden Fall auch viel in der Stadt zu beobachten. Und eine Meise, die es jetzt in diesem Winter häufiger zu unserem Futterhaus auch schafft, ist eine der kleinsten Meisen, die Tannenmeise. Wirklich eine ganz zarte, auf den ersten Blick unscheinbare Meise, die halt eigentlich so mehr in den Wäldern lebt, viel in Nadelwäldern. Und die Tannenmeise könnt ihr gut daran erkennen, weil sie erstens hat sie überhaupt kein Gelb und auch kein Blau. Und sie hat eine weiße Schädelplatte, also nicht komplett der ganze Kopf, der ist vorne, die Stirn quasi ist schwarz, um die Augen rum ist schwarz, aber obendrauf seht ihr einen weißen Streifen leuchten. Daran ist sie gut zu erkennen. Und sie hat zwei weiße Flügelbinden, die entstehen durch die Deckfedern, also die großen Oberarmdecken und die kleinen Oberarmdecken, die haben weiße Enden. Und die aneinander gelegt ergeben so einen weißen Streifen im Flügel. Daran ist sie gut zu erkennen, ganz klein und typisch ihr Gesang. Der ist auch leicht zu merken, wenn man den einmal gehört hat, mit dem Vizi Vizi. Vizi 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 Vizi. Also mit unterschiedlichen Rhythmen oder Tempi vorgetragen, ruft sie Vizi und ist daran gut zu enttarnen. Wenn man den Ruf einmal gehört hat, sollte man da hinterherlaufen und sie einmal sehen, weil die wirklich eine Augenweide ist, vor allem durch ihre Zartheit. Dann eine Meise noch, die sich auch häufig an unserem Futterhaus zeigt und häufiger vorkommt, als ich früher immer dachte. Das sind die sogenannten Graumeisen. So werden sie zusammengefasst, weil sie die unscheinbarsten Meisen sind, also am wenigsten auffällig. Und anhand ihres Aussehens, nicht von ihrem Ruf, vom Ruf sind sie teilweise sehr auffällig. Und es gibt dort zwei Arten. Die eine ist die Sumpf- und die andere ist die Weidenmeise. Und im Kleinschmidt habe ich noch einen schönen zweiten Namen gefunden für die Sumpfmeise, die dort Nonnenmeise genannt wird durch ihre schwarze Kopfplatte. Und die Weidenmeise, die Erlenkönigmeise genannt wird. Und ich finde, sehr poetischer Name. Und ich habe immer wieder Schwierigkeiten, diese beiden Arten optisch voneinander zu unterscheiden. Und es hat auch sehr lange gedauert, bis ich ihre Stimmen wirklich eindeutig auseinanderhalten konnte, weil ich habe festgestellt, dass beide tatsächlich in ähnlichen Habitaten vorkommen. Ich dachte mal, die Sumpfmeise ganz früher, die kommt nur im Sumpf vor, das stimmt überhaupt nicht. Und die Weidenmeise nur bei Weiden, das sowieso nicht. Und anhand der Rufe, wenn man sich das einmal eingeprägt hat, sind sie gut zu unterscheiden, auch wenn sie beim ersten Mal hinhören sehr ähnlich klingen. Und die Eselsbrücke, die mir geholfen hat, ist, dass die Weidenmeise so eher weinerlich ist. Weidenweinerlich, das konnte ich mir irgendwie ganz gut merken. Und sie singt dann so: Wei, 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 wei. Und ähnlich abfallend oder ein bisschen zarter als die Sumpfmeise klingen auch ihre Rufe. Und die Sumpfmeise laut und kräftig ruft: Sumpf, 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 Sumpf. In unterschiedlichen Tonationen oder in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Das ist ein gutes Merkmal, weil wenn du sie am Ruf unterscheiden kannst, dann kann man sich die optischen, dann kann man immer genauer nach den optischen Unterscheidungsmerkmalen schauen. Und ich vergesse es immer wieder, was war jetzt wie? Es gibt so ein paar klassische Merkmale, die Sumpfmeise, von der sagt man, sie hätte einen glänzenderen Scheitel, also das Schwarz oben am Kopf und hinten was sich bis runter in den Nacken zieht und unten auch am Kinn runtergeht, hat einen gewissen Glanz, wohingegen die Weidenmeise eher stumpfer ist. Dann ist der Nacken und Hals der Weidenmeise eher, wird als stiernackig beschrieben. Und bei der Sumpfmeise ist der Nacken weniger füllig, weniger dick. Wohingegen aber ihr Schnabel kräftiger ist. Also Sumpfmeise hat, die ist eher dickschnäblig und Weidenmeise eher dünnschnäblig und zart, was zu ihrer Stimme auch passt. Die ist so ein bisschen zarter als die Weidenmeise. Und wer da genauso Schwierigkeiten hat wie ich, die beiden voneinander zu unterscheiden, der hat einfach die Möglichkeit, sie Graumeisen zu nennen. Sie sind auch nicht so häufig wie Kohl- und Blaumeisen zu sehen, aber ich erlebe sie auf jeden Fall in der offenen Fläche häufiger als eine Tannenmeise zum Beispiel. Dass eine Tannenmeise hier zu uns zum Vogelhaus kommt, passiert wirklich nur im Winter. Und sie sind häufig und gute Vogelalarmanzeiger auch. Denn genauso wie die Haubenmeise brüten all diese Meisen in Höhlen, sind Höhlenbrüter, besetzen ihre Reviere recht früh, das heißt, sind dann immer wieder in einem bestimmten Gebiet zu finden, das sie natürlich auch gut kennen und dementsprechend die anderen Lebewesen, die sich noch in ihrem Brutrevier befinden oder sich dadurch bewegen, die gut kennen und dementsprechend auch gut anzeigen. Das heißt also, die Meisen ist eine Familie, eine Gruppe, die sich, mit der es sich auf jeden Fall lohnt, intensiver zu beschäftigen. Und die Haubenmeise, ja, wer mal eine Haubenmeise gesehen hat, wird entzückt sein. Die sieht aus wie so ein kleiner Punker. Die hat tatsächlich eine hohe, große, also in der Proportion zu ihrem Kopf, richtig große Haube obendrauf. Und ich weiß auch, dass meine Gehirnmuster damals überhaupt nicht drauf klarkam, als ich meine erste Haubenmeise gesehen habe, weil damals wusste ich noch gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Und habe eine Meise beobachtet, wo ich am Anfang, die war so ein bisschen weiter weg, nicht drauf klarkam, was da wieder ihr Kopf geformt ist. Weil ein normaler Singvogelkopf hat halt eine bestimmte Form, die mein Auge sehen wollte, aber nicht konnte. Und mein Gehirn hat mir so einen Streich vorgegaukelt. Ich dachte, bei der Erstbeobachtung damals, da war ich 22, also es ist ein gut 20 Jahre her in der, im Biosphärenreservat Schorfheide, weißt du das? Ich weiß noch, war das, ich weiß noch sehr genau diese Situation, wo ich die da gesehen habe und nicht drauf klarkam. Ich dachte, das ist ein Vogel, dessen Genick gebrochen ist, wo der Kopf so seitlich weghängt. Ja? Und dann hat es eine Weile gedauert, bis ich sie dann irgendwann mit dem Fernglas erwischt habe und dann gesehen habe, nee, warte mal, die hat oben eine richtige Haube oben drauf. Und war sehr entzückt von dieser kleinen Punkameise. Und wer sich ihren Ruf einprägen kann, den kann ich schlecht imitieren, nachmachen, den muss man mal nachhören, der ganz einfach ist. Also einfach heißt ganz kurz und für mich schwer zu unterscheiden von ihren Rufen auch. Da gibt es Überschneidungen, also ein sehr vereinfachter Gesang, der als solches auch erstmal schwer zu identifizieren ist. Auch draußen erlebe ich immer wieder Leute, die Schwierigkeiten haben, wenn wir eine Haubenmeise draußen hören, was häufig der Fall ist, das überhaupt als Gesang zu identifizieren. Aber wenn ihr euch diesen Ruf oder Gesang einprägt, dann werdet ihr feststellen, dass der Wald voller Haubenmeisen ist. Also überall hört man diese Rufe, gerade jetzt im Winter. Und der ist, wie gesagt, leicht zu hören und gut einprägsam. Und plötzlich ist der Wald besiedelt, übervölkert von Haubenmeisen. Und auch die ist ein super Vogelsprachevogel, auch ein Höhlenbrüter. Und lohnt sich, die auf jeden Fall mal genauer zu betrachten. Und damit haben wir jetzt 3, 4, 5, 6 Meisen kurz angeschnitten. Es gibt natürlich noch mehr. Es gibt noch eine, die euch vielleicht draußen auffallen wird, die von ihrer Schönheit oder Flauschigkeit oder von ihrem Süßigkeitsfaktor auf jeden Fall ganz, ganz weit oben steht, die aber wissenschaftlich gesehen nicht zu der Familie der Meisen gehört, sondern eine eigene Familie bildet, aber sie ähnlich groß ist und von der Gestalt her ähnlich wie die kleineren Meisen und vom Verhalten wird sie als Meise bezeichnet, und das ist die Schwanzmeise, die man selten allein trifft. Also wo eine Schwanzmeise ist, da sind auch meist noch 2, 3, 4, 5, 14, 15 Individuen unterwegs, die durchs Geäst huschen. Manchmal kann man die auch wirklich von sehr nahen beobachten, haben ganz arttypische Rufe, so ein Drrrt, Drrrt, so ein sanftes, weiches Rattern, so etwas würde ich es bezeichnen. Und vor allem unverkennbar einfach durch ihren langen Schwanz. Sie wurde auch in alten Vogelbüchern, habe ich mal den Namen Pfannenstielchen gefunden. Und das passt einfach super zu ihr. Hat viel Weiß und Schwarz drin, also große schwarze Knopfaugen, ganz, ganz kleinen, zarten Schnabel. Also ist herrlich anzusehen und ein super Vogelalarmvogel, weil sie in Trupps unterwegs ist, bevor sie anfangen zu brüten. Die allerdings nicht in Höhlen brüten, sondern sich ein eigenes Nest bauen. Und auch da von den Schönheitspunkten hat für mich die Schwanzmeise eins der allerschönsten Vogelnester überhaupt. Es ist so ein aus Moos flauschiges, relativ großes Gebilde, was in eine Astgabel reingebaut wird, das dann mit Flechten verziert wird, besser gesagt abgetarnt wird, mit einem seitlichen Eingang. Und dem noch nicht genug. Jetzt stopft sie dieses warme, weiche Moosnest komplett mit Federn aus, die sie im Wald findet, sich teilweise selber auszupft, Dunengefieder. Und wie so ein Daunenschlafsack ist das ganze Nest bis unter das Dach gefüllt mit Federn. Und dem noch nicht genug, legt sie jetzt dort wunderschöne, kleine, zarte, rosarote Eier rein. Und wenn ihr die, ich habe mal ein runtergefallenes Nest gefunden und da waren auch Eier drin, die gegen Sonnenlicht gehalten, scheint das Sonnenlicht so da leicht durch. Also das ist entzückend, diese Meisengruppe sich mit der zu beschäftigen. Löst immer viele A's und O's aus, wenn Leute sie zum allerersten Mal sehen. Und bei Leuten, die sich begeistern können für die Vögel, hört dieses A und O natürlich nicht auf. Die anderen Meisen, die Beutelmeise und die Bartmeisen und so weiter, die sind solche Spezialisten gebunden an bestimmte Habitate oder gar nicht bei uns brütend direkt. Die würde ich jetzt hier außen vor lassen. Und erstmal bis zur nächsten Folge empfehlen, weiter in die Finken reinzugehen. Und da freue ich mich auch weiterhin über Feedback. Habt ihr eine neue Finkenart euch einprägen können, lernen können? Habt ihr was mit anfangen können mit den letzten Hinweisen der letzten beiden Folgen? Und jetzt noch die Meisen mit hinzuzunehmen und mal genauer hinzuschauen, genauer hinzuhören, sie zu beobachten, sie kennenzulernen, gerade jetzt, wenn die grüne Wand noch nicht vorhanden ist. Und vor allem, wenn ihr auch das Glück habt, Schnee in eurer Gegend zu haben, dann heben die sich ja noch besser ab vor dem hellen Hintergrund und sind leicht zu entdecken und leicht zu beobachten. Und in diesem Sinne wünsche ich euch schöne, gefiederte Tage da draußen. Viel Spaß im Schnee, Ohren und Augen auf. Bis zum nächsten Podcast. Euer Paul.